Also, wir hatten gesagt, also wir, um nochmal wieder auf den Faden so zurückzukommen, in Philosophos, also gegen die Philosophen, Kritik an am abendländischen Denken. Ursprung des Denkens ist das Denken vor sich selbst. Dieses Denken ist ein Denken, das beherrschen will und vor allen Dingen eben die Todesangst überwinden will. Descartes' Cogito kommt dann natürlich immer vor und wird hier immer so negativ behandelt von vielen dieser Autoren. Ich verteidige ja Descartes immer und sage, in der Zeit, wo er lebte und alles erstmal zerbrach und man gar nicht wusste, wohin, dass er da einen Grund sucht. Und er behauptet ja nicht, dass er ist, weil er lebt, sondern er hat gesagt, ich weiß, ich brauche einen Punkt, wo ich was wissen kann, wo mir was sicher ist. Und sagt er, da habe ich als ersten Punkt tatsächlich nur, dass im Moment, wo ich denke, ich bin. Ohne dass ich da schon weiß, wer das ich überhaupt ist. Das weiß ich nämlich nicht. Mehr ist da gar nicht gegeben, deswegen begründet er das ja dann auch wieder in Gott sogar. Im nächsten Schritt nochmal. Ohne Gott funktioniert dessen System gar nicht. Aber da kriegt er halt immer so die Prügel ab, obwohl die nicht hingehören. Von dort her sucht jedenfalls angesichts dieser allgemeinen Vergänglichkeit und des Todes der Menschenverstand nach etwas, was immer währt. Das haben wir auch beim Augustinus gehabt, als wir damals über ihn da geredet haben, dass er was Immerwährendes sucht. Er sagt, ich brauche ein Glück, das nicht vergeht, denn wenn ich weiß, dass das Glück vergeht, steckt immer schon die Angst drin, dass es vergehen wird und dass es weg ist. Deswegen brauche ich ein unendliches Glück und kommt ja von dort her dann auf Gott, also in seinen Schriften immer. Das, wir sind alle zum Glück unterwegs und zwar zu einem immerwährenden Glück. Und dieses Immerwährende, das ergreift sich jetzt wieder hier gerade, also Rosenzweig, und sagt, ja, was soll das sein? Tatsächlich suchen wir ein Bleibendes, aber ein Bleibendes, das nicht erst das Denken braucht, um zu sein, sondern das muss der Wirklichkeit vorausliegen. Und genau das ist eben dann das, was in religiöser Sprache Gott heißt und was man sonst das Sein nennt. Oder eben die Wirklichkeit. Sie erinnern sich noch dran, der kranke Menschengeist fragt nach, was etwas eigentlich ist, während der gesunde Mensch dann fragt, was ist wirklich? Was ist tatsächlich, was steht und hält? Und das ist eben nur hier gegeben. Und wenn man dann so nach der Ganzheit sucht, dann stellt jetzt Rosenzweig fest, kommen wir mit dem Denken nicht auf ein Eines, was so ein Grundgedanke der abendländischen Metaphysik ist, mit dem Einen, dem Unum, sondern ich komme eben auf eine Dreiheit von Gott, Welt und Mensch. Und die er dann von Goethe ja die Urphänomene nennt. Bei Kant heißt das die drei Ideen. Nicht? Die Urideen. Ich, Welt, Gott, das sind tatsächlich so die drei Dinge, die immer genannt werden. Also ich suche eigentlich eine Einheit der Ganzheit, aber ich finde eben drei Urwirklichkeiten oder Urtatsachen und die nennt er jetzt eben Urphänomene, weil Goethe nennt ja Urphänomen etwas, was man nur aussprechen muss, um es erklärt zu haben. Es muss nicht näher bestimmt werden. Das wissen wir alle, wir können die ersten Dinge, kann man nicht nochmal von irgendwoher begründen oder definieren, die sprechen durch sich selbst und aus sich selbst. Die sind dort da und das sind diese drei Ausdrücke, Gott, Ich und Welt. Wenn ich die jetzt als transzendentale Ideen nehme, dann sind sie ja gerade als transzendentale Ideen bei Kant nicht erfahrungsgedeckt. Deswegen nennt er sie ja regulative Ideen, nicht? Die Erfahrungen beziehen, das ist das, was die Kategorien tun, also die Dinge draußen. Und da ist eben nach Kant da also ein Chaos und wir ordnen das mit unseren Kategorien. Aber die Kategorien brauchen ja selber nochmal eine Ordnung und die geschieht eben in diesen drei Grundideen, Gott, Welt, Ich. Und die sind nicht durch Erfahrung gewonnen, sondern die sind ja die Regeln, nach denen wir unsere Erfahrung ordnen. Und das ist jetzt genau das, was eben Rosenzweig kritisiert, dass er sagt, ich kann hier nicht stehen bleiben. Also Gott ist ja für Kant eben eine notwendige Forderung, ein Postulat, wie er sagt. Ich muss sagen, es gibt Gott, weil ich sonst nicht praktisch handeln kann. Das ist ja Kants Überlegung. Er sagt, mich trifft unweigerlich der kategorische Imperativ. aber in einer Welt, die selber nicht vom kategorischen Imperativ geleitet wird, wie ich, also wie wir Menschen, da kann sich das Gute nicht durchsetzen, denn der Weltlauf ist frei von Rücksicht auf Gut oder Böse. Das spielt da keine Rolle. Und wenn der Mensch das erkannt hat, dass es das nicht gibt, dass er sich, vorher hatte sich vielleicht Illusionen gemacht, und wenn er die aufgibt, kann er eigentlich nicht mehr gut sein. Deswegen braucht er also diese Forderung, und das nennt man Kant Postulat, dass ich sage, ich kann tatsächlich nur gut sein, wenn ich mir sagen kann, Gott ist. Das kann ich nicht beweisen und begründen und schon gar nicht nach den Newtonschen Standards, weil es eben keine empirische Tatsache ist, sondern eben eine metaphysische Tatsache. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass diese Elemente für das Bewusstsein so unverbunden nebeneinander stehen bleiben. Gott, Welt, Mensch, die habe ich erstmal so nur nebeneinander dort stehen. Das Denken, sagt Rosenzweig, kann das nicht in eine richtige lebendige Beziehung bringen. Es kann immer nur zwei der drei Größen auf die dritte reduzieren, sagt er, so läuft es hinaus. Also dann gibt es eben zum Beispiel den Materialismus, der alles auf die Welt reduziert. Und es gibt dann zum Beispiel Feuerbach, der alles auf den Menschen reduziert und auf ihn zurückführt. Und dann gibt es eben Leute wie Plotin, Spinoza, Hegel, die alles auf Gott zurückführen. Sodass ich in jedem Fall also sage, eigentlich ist das kein dreies Miteinander. Und deswegen nennt er das Ganze eine Vorwelt. Also sein Titel heißt, also das, was hier geschieht, ist eine, ist die immerwährende Vorwelt. Manche haben gesagt, das ist so ähnlich wie die Namenliste am Anfang eines, vor einem Theaterstück oder sowas, im Reklamheftchen vorne steht, die Person in der Handlung oder so. Ne? Die werden genannt, aber es geschieht noch nichts damit. Erst in der Aufführung kann man dann sehen, was dort wird. Und dieses dann dort engagiert, jetzt wirklich in die Wirklichkeit geraten und ins Spiel miteinander, das ist schon das, was dann erst in den beiden weiteren Büchern des Stern passiert. Also im ersten hat er erstmal nur das Material aufgesammelt und kommt eben zu diesen drei Urtatsachen. Er sagt Urphänomene oder Phänomene, sagt aber dann schon eigentlich deutlich dazu, eigentlich gibt es nicht Gott und Welt und ich, sondern eigentlich gibt es das Miteinander und das Zueinander dieser Größen. Das ist das, was dort hingehört. Also nicht eigentlich Gott, Welt, Mensch, sondern, könnte man sagen, Schöpfung, Offenbarung, Erlösung. Das sind nämlich die drei großen Geschehnisse, die für ihn in der Welt passieren. Gott verbunden also mit dem Gedanken der Schöpfung. Erst das Sein und Schaffen heißt, aus dem Nichts die Dinge ins Sein führen. Von dort her sein. Offenbarung verknüpft er dann, das hatten wir schon, mit Orientierung. Sie erinnern sich noch, haben wir über Orientierung gesprochen, dass es nicht bloß Osten heißt, sondern auch überhaupt einen Ort haben und eine Richtung kriegen, was dort drin steckt. Das ist also dort gegeben. Und das Dritte ist dann die Erlösung. Das ist, zugleich kann man das Ganze jetzt in die Zeit stecken. Dann ist die Schöpfung die Vergangenheit, was immer schon geschehen ist. Denn wenn wir die Augen aufschlagen, sind wir immer schon da. Meine Formel hat mal geheißen, für so einen kürzeren Text, wo einer anfängt, hat er stets schon angefangen. Also beim Anfang selber ist man nie dabei, sondern wenn der Anfang wirklich ist, ist er immer schon passiert. Die Frage ist, wie lang der Anfang überhaupt ist. Nicht? Wenn er zu lang ist, ist er kein Anfang. Also wenn der Abend nicht aufhören will, Abend zu sein, dann ist er gar kein Abend mehr. Denn Abend ist er ja nur, wenn er aufhört und zur Nacht wird. Also Anfang ist nur Anfang, wenn er aufhört. Wenn er nicht aufhört, ist er kein Anfang. Und das kann man jetzt schon mal für sich durchmeditieren, was das eigentlich heißt. Dass es auf jeden Fall damit gegeben sein muss, um das überhaupt zu vollziehen. Also dieses Geschehen, Schöpfung heißt, also es ist immer schon geschehen. Deswegen schreibe ich da ja auch lieber statt Vergangenheit dann Herkunft hin. Das ist der Unterschied zwischen Aorist und Perfekt. Aorist heißt, es ist vorbei. Perfekt heißt, es ist, so wie das im Deutschen hieß, vollendete Gegenwart. Ne? Das ist ein Unterschied. Das wird ja noch deutlicher, wenn man statt des Perfekts das Imperfekt nimmt. Da wird es ganz, ganz deutlich. Wenn man sagt, da wurden zwei Leute Freunde, dann ist die Frage, ob sie es noch sind. Wenn es heißt, da sind die beiden Freunde geworden, dann heißt es, sind es bis heute. Also das Perfekt drückt was anderes aus als das Imperfekt. Es kann auch beim Imperfekt bleiben, aber da ist es nicht ausgedrückt, sondern in diesem Erzählmodus ist es erstmal offen. Und zur Vergangenheit gehört eben eigentlich erstmal die Erzählung. Die Vergangenheit wird erzählt, berichtet. Manche sagen ja, deswegen hat sich das ja so eingebürgert, heute achten die Exegeten darauf, dass man das wieder lässt, von Schöpfungsberichten zu reden, weil das ja kein Schöpfungsbericht ist, sondern eine Schöpfungsverkündigung. Wird ja nicht berichtet, wie es da gelaufen ist, sondern es wird erzählt, dass Gott der Herr der Sache ist. Und das muss man natürlich auch in irgendwelchen Geschehnissen erzählen, aber die werden selber nicht behauptet, weder von den sechs Tagen noch von anderen Dingen. Also das wird erzählt, das gehört zu dem, was Schöpfung heißt, dass hier etwas passiert ist und aufgenommen werden muss. Und außerdem, was gehört noch zur Erzählung? Zur Erzählung gehört, dass es die dritte Person ist. Nicht erzählt wird von er, sie, es eigentlich. Schon, wenn man von sich selbst erzählt, ist es schon eine andere Sache, weil es zugleich ganz anders in die Gegenwart gehört. Dann erzähle ich ja jetzt in der Gegenwart und der, der das erlebt hat, ist jetzt in der Gegenwart da, auch für den Sprecher. Also man muss gar nicht tief nachdenken, muss nur mal drauf gestupst werden, dass es ein anderes Zeitverhältnis ist, ob jemand von sich erzählt oder ob er so eine Erzählung macht. Deswegen Märchen heißt es, es war einmal, dann ist es sowieso nochmal weggerückt. Also Erzählung ist die Form der dritten Person und das war ja einer der Punkte, die wir schon auch angesprochen hatten, dass der frühe Buber ja dabei stand und sagte, ich kann von einem Gott kann ich gar nicht reden von Gott, sondern ich kann nur reden zu ihm und das andere ist nicht möglich. Und wo im Rosenzweigling gesagt hat, das geht nicht. Schöpfungsbericht ist in der dritten Person geschrieben und das taucht einfach auf. Und dann ja diesen Ausweg, den sie dann gewählt haben, eben doch das Personalpronomen groß zu schreiben in sämtlichen Fällen, die dann vorkommen. Er, ihm, ihn, von ihm, über ihn und so, die dann benutzt werden, mit dem Problem, dass man das nicht richtig lesen kann. Also die Markierung nicht so richtig herauskommt. Da hatten wir ja kurz davon gesprochen, dass außerhalb des Gottesdienstes die Juden dann eher sagen, der Heilige oder der Ewige oder überhaupt gar nicht, sondern der Name. Der Name vor allen Dingen einfach. Und dass es im Gottesdienst gesagt wird, Adonai, und das heißt meine Herren. Also dass da unmittelbar aus der dritten Person in die zweite Person gefallen wird. Das ist das, was ich so eindrucksvoll finde und was ich dann tatsächlich auch schade finde, dass das jetzt bei der Buber'schen Übersetzung nicht zum Ausdruck kommt. Also die können zwar beim Schreiben diese Buchstaben groß schreiben, aber der Leser muss es irgendwie pathetisch lesen oder irgendwie, das wird nicht richtig klar, wie man das machen soll. Das ist auch als Problem immer wieder erörtert worden. Während bin ich so deutlich in der Synagoge, dass da vorlese und komme dann dorthin und dann steht dann jetzt dort also dieser Gottesname und ich sage jetzt Adonai, mein Herr, ganz wörtlich sogar meine Herren, ne? Dann ist das ja nochmal wirklich eine Unterbrechung in diesem Vollzug dann. Und das finde ich so bewegend. Während er jetzt also hier das übernommen hat und sagt dann eben dieses er, ihm, ihn, was dann anders gelesen werden muss. Also die Person bei der Erzählung ist die dritte Person. Man kann auch sagen, es gehört dazu auch der Plural. An sich kommen in Geschichten immer mehrere Leute vor, weil Geschichten ja immer Begegnungen sind eigentlich, Ereignisse. sodass da eigentlich immer ja, wenigstens zwei sind. Natürlich gibt es auch Geschichten, wo nur einer was erlebt, aber dann ist eben das, womit er da konfrontiert wird, eine Quasi-Person. Ein Glück oder Unglück, ein Unfall oder ein Gegenstand oder wie auch immer. Eigentlich ist es so, dass eben da der Plural hingehört in der Erzählung. Es sind immer viele. Und denen wird erzählt. Und das Tempus ist die Vergangenheit, ja. Und der Modus ist der Indikativ. Dies wird als Tatsachen berichtet und erzählt, dass dort vorliegt. Und er sagt dann, und die Grammatik, die da eigentlich drin steckt, die ist in dem Fall also der Logos, die Logik, die Verknüpfung der Geschichten. Logos heißt ja auch so viel wie der Plot einer Geschichte oder so. Auch das ist im Wort Logos nochmal mit drin. Das ist ja dieses unübersetzbare griechische Wort, was dorthin gehört. Also es wird eine Geschichte erzählt und dann gibt es ja Leute, zum Beispiel Walter Benjamin, der sagt, gerade durch das Erzählen kriegt die Sache überhaupt erst einen Sinn. Er sagt, ich kann durch mein Erzählen die Leute retten und erlösen. Ob das stimmt, ist natürlich eine andere Frage. Das ist genauso, wie es die Frage ist, ob Rilke recht hat, wenn er meint, seine Gedichte könnten jemand vom Suizid fernhalten, nicht? Oder in seinem berühmten Doppelgedicht über die Spitze. Also die Spitze, damit meint er jetzt nicht so Bergspitzen oder Kirchenturmspitzen, sondern er meint die Klöppelspitzen. Und dann hat er so ein Doppelgedicht über diese Spitze gemacht und meint damit natürlich das Kunstwerk und seine Gedichte auch. Nicht? Und im ersten Gedicht geht es darum, dass diese Arbeit den Menschen verzehrt und aufbraucht. Also Menschlichkeit nahm schwankender Besitze, noch unbestätigter Bestand von Glück. Ist das unmenschlich, dass zu dieser Spitze, diesem kleinen dichten Spitzenstück zwei Augen wurden? Willst du sie zurück, du lang vergangene und endlich Blinde? Nicht? Spricht also diese Frau an, die ihr Augenlicht verloren hat über dem Spitzenherstellen. Und dann geht es dann dort weiter, dass sie erstmal dadurch, dass sie das so vollzieht, in dieser Enge, so wie zwischen Stamm und Rinde, dass sie dabei ihre Seele ihrer Zeit entzogen hat, sodass ihre Seele jetzt in dieser Spitze zu Hause ist. Und sie ist so in diesem Dichten, in dieser Spitze, dass es mich lächeln macht vor Nützlichkeit. Hört dann dieses erste Gedicht auf. Und dann geht das zweite so los, dass er jetzt dort sagt, und wenn uns eines Tages dieses Tun und was mit uns geschieht, gering erschiene und uns so schwer, als ob es nicht verdiene, dass wir so mühsam aus den Kinderschuhen um seinen Willen wachsen. Und sagt er, sie ward getan. Und ob nicht so ein Stück Spitze, also uns genügte, uns hier zu halten, sagt er da. Das finde ich also zu viel verlangt von einem Gedicht. Gut, wir wissen, dass Leute tatsächlich das Grauen der Konzentrationslager durch Gedichte bestanden haben, durch Hölderlin-Gedichte. Wir wissen auch welche, die das da verloren haben, genau wie andere durch ihren Glauben bestanden haben und andere ihren Glauben dort verloren haben. Es gab beides. Es gab auch Menschen, die wirklich durch Gedichte, also gesagt haben, das hat sie gerettet und gehalten. Aber im Ganzen, jetzt selber zu behaupten, man könne mit einem Gedicht das erreichen, dass der andere also im Leben bleibt, das finde ich schon sehr gewagt, was er sich dort traut.
Nicht, ja, aber zurückfinden in einen Lebensfluss, das könnte ja möglich sein, weil der, so ein Gedicht hat er ja bestimmt.
Es hat eine gewisse Möglichkeit, ja.
Bin ich dem anderen, vielleicht dem Zustand, wo der nicht vorhanden ist, ja, im Ausmaß enthoben. Mhm. Und dann heilt es auch für die Zeit.
Ja, eben, also wenn wir uns da so treffen, also wie ich habe ja selber gesagt, es gibt ja Leute, die tatsächlich mit Gedichten überlebt haben, warum soll das nicht gehen? Nur, also ich hätte mich nicht getraut, also da zu Rilke, so bin ich auch nicht Rilke, ne? Also ein Gedicht darüber zu schreiben, dass ich Leute mit einem Gedicht also davon also, dazu bringen könnte, hier zu bleiben oder so. Wurde das tatsächlich daraus begründet? Also er fährt dann fort, ein Leben war vielleicht vertan, wer weiß. Ein Glück war da und wurde hingegeben. Und endlich wurde doch um jeden Preis dies Ding daraus. Nicht leichter als das Leben und doch vollendet. Und so schön, als sei es nicht mehr zu früh zu lächeln und zu schweben. Nun hört das auf. Lächeln ist ja ein ganz wichtiger Begriff bei ihm. Ne? das ist nicht das kleine Lachen, sondern es ist so das Bild für Erfüllung. So wie beim Dante, so das Lächeln, das das ganze Paradies durchzieht. Und wie er das erste Mal sieht, fällt er ja in Ohnmacht. Von Beatrices Lächeln, nicht? Bis er dann ein bisschen Kraft gewonnen hat. Also, dass er sagt, also bis dorthin müsste das eigentlich gehen und reichen. Das ist hier gemeint mit dieser Grammatik, die sich auszieht. Und dann wäre tatsächlich Schöpfung eben der immerwährende Grund der Dinge. Das ist die Basis, auf die sich alles aufbaut. Deswegen finde ich es ja so verhängnisvoll, dass auch unter Christen in der Neuzeit dieser erste sogenannte Glaubensartikel, also wenn man die Glaubensbekenntnisse der Christen nimmt, dann haben die ja drei große Artikel. Der erste Artikel ist Schöpfung und der Vater. Der zweite ist die Erlösung und der Sohn. Die Erlösung der Sohn. Und das dritte ist dann die Vollendung und Befreiung unter dem Namen des Geistes. Das sind die drei Teile nach der Trinität gemacht. Und diese drei Punkte sind so die drei großen Glaubensartikel. Und man kann zeigen, dass der erste Glaubensartikel in der Neuzeit ziemlich vergessen worden ist. Bei den Christen der Reformation sowieso, weil die ja sagen, durch den Sündenfall ist die Natur unwiederbringlich zerstört. Die Vernunft schafft es nicht mehr zu Gott. Und wir können nicht von uns aus gut sein und wir können nicht vertrauen, was wir da eben vor der Pause hatten. Nicht? Und all diese Dinge, das geht nicht. Aber bei den Katholiken ist es nicht viel besser. Sondern die sagen dann auch, wunderbar erschaffen, aber wunderbarer erlöst und vergessen eigentlich die Schöpfung. Während ich meine, ich müsste auf jeden Fall mit der Schöpfung anfangen. Was ist nämlich der Kern der Schöpfung? Der Kern der Schöpfung sagt, dass die Welt nicht einfach ein Ist ist, sondern ein Gesolltes und Gewolltes ist. Also das ist von vornherein nicht bloß eine rumliegende Geschehen ist, sondern dass es eine ganz wörtlich genommen eine Tatsache ist, also die Sache einer Tat. Sein ist gewollt sein, um es noch kürzer zu sagen. Und wenn man dann diese Formel bringe, die wir schon kennen, dass ich sage, was immer Menschen sagen mögen, keiner und keine von uns ist passiert, jeder und jede gerufen. Was immer auf der horizontalen Ebene gesagt werden kann. Das gilt einschließlich des Ergebnisses einer Vergewaltigung. Oder wollten Sie einem solchen Kind dann die Menschenwürde absprechen? Nicht, dass von dort her diese grundsätzliche Bejahung erstmal besteht, dass wir glauben sollten, was ist, ist gewollt. Deswegen muss man ja dann auch sagen, dass eben das Böse und das Übel kein substanzielles Sein hat, kein subjektives Sein, sondern eine Perversion an etwas Seiendem ist. Denn dann wäre es ja von Gott gewollt. Und wer das Böse will, ist böse. Und das geht ja auf gar keinen Fall. Deswegen ist hier nötig zu sagen, das ist nicht eine substanzielle Wirklichkeit in sich selber, sondern es ist immer eine Perversion, eine Verdrehung, Privatio, Beraubung, Stereis im Griechischen. Das klingt so, viele denken, dass das wäre eine Subtraktion. Und dann regen die sich natürlich mit Recht auf. Es geht nicht um Subtraktion, sondern es geht darum, dass hier was pervertiert, zerstört, verdreht worden ist. Aber die Verdrehung selber ist keine substanzielle Wirklichkeit, sondern die substanzielle Wirklichkeit ist verdreht. Das ist der Punkt, worauf es ankäme.
Es könnte ja sein, dass da etwas zu abstrakt geblieben ist in seiner Wirkung, ja? Dass etwas nicht nach innen geholt ist.
Wahrscheinlich. Also ich denke auch, dass mit sowas zusammenhängt. Ja.
Das ist wie in unendlicher Liebe zugetan. Ja? Das muss ja nach innen geholt sein.
So ist es.
Sonst
geht es nicht.
Wenn eine Vorstellung ja wirklos ist.
Ja.
Also es ist ja immer ein Problem,
so ist es,
dass Begriffe oder
ja
Geschichten nach der Zeit, in der Zeit verflachten und dann eben abstrakt werden. Also nicht,
ja, man hat es nicht mehr durchvollzogen und gelebt. Ja.
Oder erlitten sind. Ja. Oder
so ist es.
Ja, sogar verstanden oder nicht verstanden sind.
Es hat verschiedene Gründe. Es hat ja auch den Grund, dass man natürlich, also für die Leute, die Gott abschaffen wollten, ist sowieso klar. Also wer jetzt bloß aus dem Würfelbecher der Evolution rollt, woher soll der Würde haben eigentlich oder beanspruchen können?
Ich glaube schon, dass das im Leben drin ist, aber...
Ja, aber man sieht es nicht. So ist es.
Es ist nicht nach innen gerufen.
Ja.
Wie soll es dann nach außen?
So ist es.
Ja.
Und das müsste man tatsächlich aufwecken. Und dafür wäre wieder, da hatten wir das Stichwort, Dankbarkeit und Denken. Also Denken und Danken, dass man das lebendig hätte. Deswegen meine ich, wäre das wirklich das Erste, dieses Bewusstsein des, ja, wir haben uns ja nicht selber hergestellt, sondern wir verdanken uns. Meine Formel heißt immer, wenn jemand sein Verdanktsein realisiert, im doppelten Sinn dieses Wortes, das heißt, wenn ihm das klar wird und wenn er es vollzieht, muss das auf Danken hinauslaufen. Also als Grundbestimmung, wenn ich das natürlich nicht wahrhaben will, dann gucke ich eher auf das, was mir alles fehlt und was da daneben ist und die Grenzen und alles und dann kann es ja nicht besser werden. Aber wenn ich das grundsätzlich ansetzen würde, was wir überspringen, weil es eben in der Vergangenheit liegt. Deswegen, ich finde das richtig, dass er sagt, das gehört in die Erzählung, das ist das Er und das Es, das ist die dritte Person, das ist die Vergangenheit, das ist der Plural, alles wahr. Aber genau das ist ja nochmal gegeben und geschenkt. Und deswegen hat ja das Gebet jedenfalls, also im Judentum und im Christentum, diese eigentümliche Gestalt, dass es mit einer Anamnese anfängt, also mit einer Erinnerung. Wo die Juden dann beten, du hast unsere Väter nicht im Sklavenhaus gelassen, also bitten wir dich. Und die Christen beten, du hast deinen Sohn nicht im Tode gelassen, also bitten wir dich. Das heißt, es wird also zurückgegriffen auf das, was man erfahren hat, weil nur wenn ich mir Rechenschaft geben kann von dem, was ich erfahre, kann ich begründeterweise hoffen. Deswegen behaupte ich ja, dass Hoffen nichts anderes ist als die Zukunftsgestalt von Dank. Die futurische Gestalt von Dank heißt Hoffnung. Und deswegen gehört da dieser Satz hinein, ja von dem Bader, dass er sagt, Danken heißt die Gegenwart des Gebers in der Gabe anerkennen. Dass ich habe wirklich etwas bekommen und in dieser Zuwendung, die mir dazu teil wurde, erkenne ich die Zuwendung im Singular. Zuwendungen gibt es im Plural. Das Leben, Essen, Geld, was weiß ich, schönes Wetter, was alles sein kann, zuhören und sonst wie. Ne? Das sind Zuwendungen und dann steckt in diesen Zuwendungen die singularische Zuwendung. Und wenn ich wirklich danke, danke ich also für die Zuwendung in den Zuwendungen. Das heißt, ich habe begriffen, dass der andere mir wohl will. Und dann gehört zur Dankbarkeit die Hoffnung, also nicht, weil ich den Hals nicht voll kriege, sondern weil das die Form von Dankbarkeit ist, zu sagen, nee, jetzt sind wir quitt, schönen Dank, jetzt wurscht nicht alleine weiter, wäre undankbar. Sodass, also das genau nochmal die Zukunftsgestalt zum Dank dazugehört, also der Dank greift erstmal zurück in die Vergangenheit, darauf stützt er sich und er ist dann jetzt nur etwas, wenn er zugleich gestützt auf die Vergangenheit und die Verheißung, die da drin steckt, erwartet und hofft. Und wenn ich also jetzt dann die Vergangenheit lasse und vergesse, wenn ich also den Schöpfungsartikel vergesse, wieso soll ich dann eigentlich auf die Dauer Erlösung oder Hoffnung festhalten?
Ja, und denken Sie nicht, dass ja etwas verloren werden muss, um gefunden zu werden oder um es auch zu bekommen? Zum Teil. Also das ist ja eben ja. Dieses
Also muss, mache ich nicht mit.
Ich habe es gemerkt, aber es ist ja mit der Bewegung. Wenn die Bewegung reinkommt, dann kann ja auch was raus.
Ja. Das stimmt, also, ja. Das lasse ich mir gesagt sein. Ja,
bestimmtes Offensein, ja. Damit es hereinkommen kann und dann auch wieder ja. raus.
Jetzt, das ist richtig.
Der Verlust ist ja, wenn es gar nicht mehr reinkommt. Und ja. Das ist genau die Situation ja. des modernen Menschen. Es kommt nichts mehr wirklich rein.
So ist es, ja.
Und auch nicht mehr wirklich was raus.
Und von dort her, meine ich, sollte es auch nicht ganz verloren gehen, sondern es könnte nur ein bisschen mehr so in den Hintergrund treten. Das ist schon wahr. Also ich soll ja nicht jetzt bloß in der Vergangenheit verweilen. Ich will hier nicht für Romantik predigen, nicht? Sondern ich will schon sagen, Gegenwart ist das, was gelebt werden muss. Und das ist genau der nächste Schritt. Gegenwart ist nämlich das, was dann zur Offenbarung hingehören wird. Das schaffen wir heute aber nur am Anfang nochmal. Wir müssen einfach beim nächsten Mal nochmal weitermachen da, nicht? Also ich kann mich nicht aus der Gegenwart bloß in die Vergangenheit verlieren, in solche Träumereien. Also Restauration ist keine Lösung. Und Nostalgie in Früheres, das ist nicht gemeint. Auch nicht in der Anamnese, ja gerade auch jetzt der Liturgien, seien es die jüdischen Liturgien oder die christlichen Liturgien, sondern es wird zurückgegriffen und das angesprochen. Und dann kriegen ja zum Beispiel in der Osternacht, steht ja extra in der Anweisung da für den Familienvater, der muss das auch seinen Kindern so sagen, wir sind so, als wären wir aus Ägypten heute entlassen worden. Und wir sind es, die sagen, eben nächstes Jahr in Jerusalem.
Ja, ja, der Schauspieler kann ja auch genauer und emotionaler, was auch immer, die Sache, wenn er die von der Vergangenheit berichtet, als ein Gegenwärtiges und dadurch es weiterführen kann. Also
genau,
er nimmt
so
es zu sich, führt es weiter. Dadurch ist ja schon eine Bewegung in einem neuen Raum.
Genau das.
Dasselbe auch natürlich auch mit einer Bewegung.
So ist es.
Das sind die alten Bewegungen, aristokratische
Bewegungen. Genau.
Aber die können sich dann trotzdem aus der Zeit das Beste sozusagen noch weiter
rausholen. Und deswegen gibt es ja auch als ein Erzählungstempus die Gegenwart. Wenn es wirklich spannend wird, kann ich das auch im Jetzt weitererzählen, so in so einer kleistischen Anekdote etwa oder so, nicht? Wo es dann die ganze, also in der Gegenwart steht.
Der Kierkegaard schreibt mal in einem Brief, dass man müsste diese Vergangene so ganz weit hinter sich, wirklich so stark, den Punkt hinter sich so stark finden, dass der eben dann die wirklich Vergangene.
So ist es,
dass das jetzt Wirklichkeit ist und dadurch geht es.
Das müssen wir, da war ja sein Kampf drum, nicht? Und er nannte das Gleichzeitigkeit. Ich darf mich eben nicht erinnern, das ist heute Exegese, die erarbeiten da religionswissenschaftlich, was die Leute damals geglaubt und gemeint haben. Nicht? Da ist von Gegenwart nichts drin. Während es genau darauf ankäme, das in die Gegenwart zu holen und zu bringen, wenn es verlesen wird, dafür ist Liturgie da, Vergegenwärtigung, nicht, dass das gelingt. Also bin also nicht dafür, zurückzugehen in die Vergangenheit, sondern aus dieser Vergangenheit in die Gegenwart. Dass das eben genau hier hingehört. Deswegen würde ich eben statt Vergangenheit lieber sagen Herkunft. Bei Vergangenheit ist es vorbei oder so. So klingt das, nicht? Vergangen ist es, erloschen, es ist weg. Wo dann der Hegel ja extra notiert in seinem im Tagebuch da in Jena, dass das ein Spruch in Schwaben sei, es ist so lange her, dass es schon nicht mehr wahr ist. Und das hätte man dort gesagt vom Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi. Also das gerade geht eben nicht. Ich muss es also hineinholen in die Gegenwart. Es muss neu wieder fruchtbar werden. Das meint ja auch Jesus mit seiner berühmten Rede von dem Weizenkorn, das in die Erde fallen muss, sterben muss und dann Frucht bringt. Also es kommt ja wieder in der Gegenwart wieder. Insofern, da haben sie wieder ihr Vergessen, nicht? Oder verloren. Dieses Moment gehört sicher hinein. Ich kann da nicht einfach dort sitzen bleiben, weil das hatten wir ja schon wiederholt besprochen, das Leben überhaupt nicht geht, wenn man sitzen bleibt, nicht? Also wenn ich das Leben anhalte, dann ist es eben angehalten, wie bei Dornröschen. Dann steht er da eben 100 Jahre und wird die Ohrfeige nicht los an den frechen Küchenjungen, nicht? Aber es geschieht gar nichts in der Zeit. Also entweder lebe ich und dann vergehe ich. Oder ich lebe nicht, ich vergehe nicht, aber dann lebe ich nicht.
Ja, aber das in den Märchen ist ja gerade so, dass dieses Angehaltensein.
So ist es.
Ja, dann doch.
Es hat eine Chance, ja.
Der Verlust, der da war, ja, zu der Lust der fortgehenden Geschichte, umso stärker.
So ist es. Das kann man natürlich machen, aber das ist ja eben auch ein Märchen. Aber natürlich, in der Realität können wir auch Dinge nochmal nicht restaurieren, aber fruchtbar werden lassen. Und deswegen gibt es sowas wie Reue, zum Beispiel tätige Reue und Umkehr und Frucht werden können. Aber erstmal muss ich tatsächlich diese erste Dimension der Erzählung wirklich festhalten. Und ich finde es dann, dass das schon ein wichtiger Punkt ist, worauf da Rosenzweig aufmerksam macht, dass ich nicht in der Zeitlosigkeit des Denkens bleiben kann, sondern dass zur Zeit dieses Ernst machen mit dem Vergehen handelt, dass also der Anfang immer schon vorbei ist und dass man bei dem nicht dabei war oder so. Dass man auch nicht als Erster angefangen hat, sondern man erzählt eben, Vergangenheit heißt immer, die ist immer schon vor mir. Erzählen kann ich immer nur, was vorbei ist, und da ist keiner von uns der erste Anfang. Anfang ist überhaupt dann immer schon das Zweite, deswegen kann Gott ja gar nicht anfangen. Sondern da ist es schon immer.
Haben denn seine Glaubensbrüder da, sind die richtig mitgezogen?
Eben nicht, das ist es ja. Also die paar, die das damals gelesen haben, inzwischen gibt es ja eben diese Rosenzweiggesellschaft mit ihren Tagungen, und da kommen Schriftenreihen, kommen da raus, und Dissertationen werden geschrieben, die ausgezeichnet sind. Es gibt ein sehr schönes Buch von dem Moses, der hat also so einen Lehrstuhl in Jerusalem, den hat irgendein reicher Mensch da in Frankfurt gestiftet, also in Jerusalem, der so ein ganzes Buch eben geschrieben hat, nochmal auch über den Rosenzweig und über den Stern, wo er das jetzt aus seiner Sicht darstellt und sagt, nein, nein, das gibt's schon. Aber damals hat das kaum einer, das kann man auch wirklich dazu sagen, das sagen auch die vernünftigen Leute in der Sekundärliteratur, dass sie sagen, man kann nicht alles damit vollziehen oder verstehen. Manches kommt einem schon verstiegen vor, und weil es wirklich sehr genialisch ist und sehr eigenwillig. Also ich will jetzt, ich bin kein Rosenzweigianer, um das gleich so zu sagen, sondern ich mache es so, wie ja bei all den Leuten, die wir hier so miteinander so besprochen haben. Ich versuche wirklich, sie in ihrer Stärke darzustellen, und habe von denen viel gelernt und will das einfach weitergeben. Aber das heißt nicht, weil ich jetzt besserwisserisch da sein will und meine, ich wäre mir so gut, das einfach unverändert stehen zu lassen, sondern weil ich wirklich Anfragen dran habe. Nicht? Also das ist schon wahr, genau wie ich also jetzt nicht etwa ein Jude werde, weil ich da den Rosenzweig lese oder so ähnlich, nicht? Bei Levinas erst recht nicht, nicht? Sondern dass man sich damit auch nochmal auseinandersetzen muss, aber dass man erstmal hingucken kann und wird auf Dinge aufmerksam gemacht, die man so sonst nicht so gesehen hätte. Und da finde ich tatsächlich, wie schon am Anfang gesagt, von diesen Dialogikern, da reicht, also soweit kommt der Ebner nicht in der Einfachheit, aber auch Buber nicht, finde ich. Es ist ästhetisch schön und breiter so, aber diese wirkliche Wucht des Denkens in diesem ganz Umstempeln und Umkrempeln gegenüber Neuzeit, das ist schon nochmal ein einmaliger Schritt. Und da muss man sich dann nicht wundern, dass das erstmal nicht angekommen ist. Das war einfach zu schwierig. Also sowohl für seine eigenen Leute, die ja auch nicht philosophisch gebildet waren, und die Philosophen machten sowieso was anderes. Insofern ist das schon eigentümlich, dass da, und das, damit hat er aber wahrscheinlich nicht immer unangefochten, aber immer wieder kann man das lesen, so humorvoll in den Briefen oder auch so in den Aufsätzen, damit hat er schon umgehen können. Und dass er da eigentlich mit dem, worauf es ihm da wirklich ankam und die Dinge, dass das schwierig war. Das waren eben ein halbes Dutzend Leute, die ja auch mit zu dem Lehrpersonal dann gehörten, des Arbeitshauses, des Lehrhauses da in Frankfurt. Ein verehrter Rabbi, Buber und andere auch noch, aber sonst die anderen haben das nicht wahrgenommen. Und was er gar nicht mehr erlebt hat, danach kommt ja dann erstmal die völlige Zerstörung, nicht? Wo dann Levinas immer Wert drauf legt, dass die Christen halt da von Holocaust reden, während er sagt, das muss Shoah heißen. Das versuche ich ja auch mal jedes Mal zu sagen, weil es ja nicht um ein Opfer geht im Sinn von Brandopfer, also von Hingabe. Das ist wirklich ein Jammer, dass das so die Amerikaner da mit dieser Fernsehreihe da so gemacht haben und dass das so bei uns also so angekommen ist, dass das nicht auszurotten ist, dieser Gedanke Holocaustum. Das heißt Ganzbrandopfer auf Deutsch, das ist Griechisch. Und das ist doch kein Opfer, eine Zerstörung eines Volkes und Genozid kann ich doch nicht Opfer nennen. Im Deutschen noch am ehesten, weil wir tatsächlich das Wort Opfer ja auch haben als Opfer einer Epidemie oder Opfer eines Verbrechens. Aber das haben sie in anderen Sprachen nicht. Das ist unsere Deutsche in dem Punkt wirklich, also ich mag ja unsere Sprache, meine Sprache und unsere Sprache wirklich sehr, aber das ist ein Punkt, der bringt mich jedes Mal fast auf, wenn ich auf diesen Punkt komme, dass wir was wir aus dem Wort Opfer da machen. Nicht? Dass das dasselbe heißt wie einfach Zerstörung. Dass hier kein Unterschied zwischen Preisgabe und Hingabe gemacht wird oder so. Dass wir da nur ein Wort haben für das Geopferte, für die Opferhandlung und für jede Form, ob ich jetzt etwas was ja auch noch nicht einfach bloß zerstören ist, dass ich zum Beispiel schmerzlicherweise etwas aufgeben muss, also den Tod in Kauf nehmen muss, zum Beispiel ein Bauernopfer oder Damenopfer beim Schach. Oder ein Feldherr, der sagen muss, ich muss jetzt als Eintrupp, muss als Erster in der Normandie landen von den Alliierten. Und von den Ersten werden nicht viele am Leben bleiben. Es ist nicht so, als ob der die umbringen wollte. Aber es passiert, auch das nennen wir noch, das würde ich ja noch hinnehmen. Aber das wäre eigentlich auch schon nicht, natürlich nicht. Aber jetzt, dass man sogar also Verbrechensopfer auch noch Opfer nennt, da ist dann natürlich nichts zu wollen, nicht? Während Shoah heißt wirklich Verwüstung. Und das ist ein Ausdruck, den man also dann verwenden soll. Und Levinas schreibt das öfter, kommen wir beim nächsten Mal, glaube ich, drauf, will ich auch darauf zu reden, wenn wir so den Übergang da machen. So ein Gespräch aus, von einer Rosenzweigtagung, wo also Levinas redet und der Bischof Hämmerle und dann der zwei Christen aus Freiburg, die da auch also so dazu gearbeitet haben, der Kaspar vor allen Dingen, wo er das extra anspricht, der Levinas. Und sagt, hier, das muss man sehen, ihr sagt da, er beschwert sich nicht, er sagt nur, sie sagen Holocaust, wir sagen Shoah. Er macht keine, so wie ich jetzt, er macht keine Ausfälligkeiten, er sagt nichts dazu, sondern aller Vornehmheit, er sagt es einfach nur so. Ich sage es deutlicher dazu. Und sagt, das sollte man tatsächlich lassen. Also es geht, das ist gemeint hier, dass hier was, das hat er alles schon gar nicht mehr mitgekriegt, nicht? Ist er 29 gestorben. Wo das dann, dieses fürchterliche Geschehen, was danach kam. Aber so, dass er bis dorthin sagt, das ist jedenfalls die Basis vorweg im ersten Buch, also die Schöpfung, das Erzählen und dann schon im Vorgriff darauf, dass die nicht als Einzeldaten da so stehen, sondern dass es genau um den Vollzug geht. Ich hatte schon gesagt, Schöpfung ist die Vergangenheit, Erlösung ist die Offenbarung, Verzeihung, Offenbarung ist die Gegenwart. Und Erlösung, das ist jetzt ein Unterschied, da trennen sich Juden und Christen. Dass natürlich die Juden sagen, wie können die Christen meinen, die Erlösung hätte schon stattgefunden, wo die Welt noch genauso unerlöst ist wie vorher. Das ist ja der Punkt, der immer kommt dann.
Ja, aber vielleicht ist dort dann doch dieses, zumindest übersetzt es ja der Luther so, das inwendige Himmelreich, was es ja jetzt schon gibt.
So ist es.
Ja. Vielleicht ist das
doch
nicht anerkannt genug.
Ich meine auch, dass man das ansprechen müsste. Da würde jetzt wieder der jüdische Gesprächspartner uns antworten, wieso soll die Inwendigkeit mehr sein als das, was man draußen sieht? Das ist nochmal euer griechisches Erbe. Während es bei uns auf die Taten ankommt und nicht bloß auf das Innere. Da teilt ihr eben den Menschen, wie die Griechen das machen, in eine Seele, einen Geist und einen Körper. Und dann kommen wir mit unserem jüdischen Materialismus und sagen, nein, es ist die Realität und die Tat. Da kann der Levinas sich nicht genug tun. Er sagt, dass das eure Gefahr ist, ihr hebt da so ab und lebt im Gedanken, zwar nicht bloß mehr im Denken, wie wir, was ja dauernd jetzt heute auch schon wieder vorkam, nicht? Aber eben doch zu sehr, immer noch bloß im Denken.
Wir jetzt?
Ja, ja, also wir Christen sagen die so, nicht? Sagen, und wenn ihr da sagt mit eurem Inwendigen, warum kommt dann davon nichts nach außen? Nicht? 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 Also warum sieht es dann immer noch mal aus? Und dann kommt natürlich, ja klar, dann kommt eben die Shoah. Obwohl er gerade ja sagt, weil er selber auch ja, also Levinas, ne, da seine Familie in Litauen alle umgebracht worden, aber seine Frau und seine Tochter sind in Paris gerettet worden, versteckt worden von Schwestern. Und da dann nach dem Krieg ja nochmal einen Sohn bekommen. Ne? Also das ist schon nochmal ein Schritt.
Ja, aber dieses Inwendige hat doch auch nach außen gewirkt.
Sie haben ja recht, hat es auch.
Von der Architektur, wenn ich von der romanischen Kirche zur gotischen, zur Barock, diese ganze Entwicklung, wo ja auch die
Entwicklungsgeschichte, so ist es.
Der verschiedenen
Ja, und es geht hier sogar um mehr. Es geht um die Gerechten der Völker. Es geht um die, die gerettet haben. Wir werden sehen, das spricht Levinas extra an. Er sagte, wo man jemanden traf, in schwarzer Soutane, dem konnte man sich anvertrauen. Das sagt er ausdrücklich. Also das ist dann auch nochmal eine Welt, die da ist. Aber jetzt die Zeit schon wieder rum. Vielen Dank. Das nächste Mal Freitag nach Pfingsten. Und dann noch einmal 14 Tage später. Und dann ist der Sommer schon wieder rum.